willkommen auf dem Podcast Feel, Grow and Flow, deinem Podcast für weibliche Spiritualität, Eigenmacht, wahres Wachstum und das Wiederentdecken deiner weiblichen Urkraft. Ich bin Mella und ich möchte dich hier in dieser Folge mitnehmen durch meine Geschichte, meine Weiblichkeit, wie ich früher zu meiner Weiblichkeit stand und was mich dazu gebracht hat, mich überhaupt erst mit diesem Thema auseinanderzusetzen und wann ich angefangen habe zu erkennen, dass mir eigentlich was fehlt, denn, nur ganz kurz schon mal angetippt das Thema, weißt du, wie das ist, wenn du etwas noch gar nie gemacht hast, noch gar nie so kanntest, dann weißt du ja auch nicht, dass dir was fehlt. Und erst wenn du dann dich damit beschäftigst und dir das angewöhnst, kannst du gar nicht mehr nachvollziehen, wie du davor ohne konntest und erkennst eben auch, dass dir was gefehlt hat. Und mit vielen Sachen ist es natürlich nicht gut, wenn es mit äußeren Dingen ist, ja, wenn man sich abhängig macht von Dingen, ohne die man dann nicht mehr kann. Aber wenn das Dinge sind, die in dir schlummern, die du in dir wieder entdeckst und die dir Power und Kraft und Selbstliebe und geben und du dann zurückguckst und erkennst, das hat mir früher gefehlt, dann ist das wunderschön. Aber man muss erst mal an den Punkt kommen, an dem man erkennt, dass was fehlt. Denn man kennt es ja gar nicht anders. Und ja, deshalb möchte ich dir so ein bisschen von meiner Geschichte erzählen. Es fällt mir auch nicht immer ganz leicht, weil auch ganz viel Verletzung bei mir im Thema Weiblichkeit mit drin liegt, mitschwingt. Aber ich möchte das so gerne. Plus möchte ich auch gerne über meine jüngste Erfahrung sprechen, die ich machen durfte, die mir so sehr gezeigt hat, wie sehr ich in den letzten Jahren in meine weibliche Urkraft gekommen bin. Und zwar durfte ich 9 wundervolle Schwangerschaftsmonate erleben, plus eine Geburt, die alles gesprengt hat, was ich mir überhaupt vorstellen konnte, wie es sein könnte. Und das alles möchte ich heute gerne mit dir teilen. Wo fangen wir an? Ich glaube, ich fange einmal an bei der kleinen Mella, die noch keine Frau war, sondern ein Mädchen. Und wenn ich mich als kleines Mädchen sehe, dann sehe ich mich so als kleines, süßes Mädchen mit Stupsnase und blonden Locken, blonden, gewellten Haaren. So sehe ich mich ein bisschen. Aber wenn ich Bilder von mir sehe von früher, dann passt das auch. Und ich war so ein Mädchen, ich war sehr, sehr schüchtern. Ich war sehr schüchtern und eher zurückhaltend und ich konnte dann aufgehen und zeigen, wie ich wirklich bin, sobald ich mit Menschen zusammen war, die ich bereits kannte, bei denen ich mich wohlgefühlt habe, die mir vertraut waren. Und wenn ich ehrlich bin, ist das alles heute auch noch ein bisschen so. Das gehört auch irgendwo durch zu meinem Charakter, zu meiner Art und Weise, wie ich bin. Und ich liebe mittlerweile diese Art und Weise, wie ich bin. Früher wusste ich nicht, dass das auch okay ist, so zu sein, ja, weil ich habe halt in meinem Umfeld gesehen, dass die meisten offener waren, dass sie keine Probleme hatten, auf andere Menschen zuzugehen, neue Freundschaften zu knüpfen, und ich war immer eher sehr zurückhaltend. Ich habe es geliebt, einfach nur in meinem Zimmer zu sein, unter meiner Bettdecke und zu lesen. Ich habe ein Buch nach dem anderen verschlungen. Andere waren abends, ja auch schon nur so mit 11, 12 Jahren, waren andere bereits draußen, haben sich getroffen, haben sich vielleicht verliebt, hatten ihre erste Küsse, ich weiß es noch, ja. Und ich wollte einfach nur in meinem Zimmer sein und mich mit meinen Büchern befassen. Gleichzeitig wollte ich aber so gerne immer schon fraulicher sein. Ich konnte es nicht erwarten, dass ich meine ersten Tage bekomme, dass ich endlich Brüste bekomme. Denn ich war mit allem so ein bisschen später, ja. Während eine nach der anderen von meinen Klassenkameradinnen bereits ja ihre Tage bekommen hat, hatte ich noch nichts. Gefühlt konnten alle schon BHs tragen, ich noch nicht, weil ich noch nichts hatte. Und das war so zum ersten Mal, dass ich so ein bisschen an meinem Körper auch gezweifelt habe. Es ist wohl alles gut mit meinem Körper. Das ist ja auch so, das ist halt eine sehr sensible Zeit, wenn dieser Übergang vom Mädchen zur Frau stattfindet. Das ist halt wirklich eine sehr sensible Zeit. Das ist auch die Zeit, in der wir anfangen zu zweifeln. Denn wenn wir Kinder sind, dann zweifeln wir im Grunde ja nicht an uns selbst, ne? Also das fängt schon alles an, sind wir mal ganz ehrlich, es fängt alles an in den frühen Teenager-Jahren, dass wir anfangen zu denken, mit uns stimmt irgendwas nicht, dass wir anfangen uns zu vergleichen, und so hat es auch bei mir damals angefangen. Ich habe dann mit 13, kurz bevor ich 14 wurde, nee, stimmt gar nicht, nee, mit 13, mit 12, kurz bevor ich 13 wurde, so glaube ich, ja, habe ich dann zum ersten Mal meine Tage bekommen. Also auch ja relativ spät im Vergleich zu den Mädchen, die ich so kannte aus meiner Klasse. Und ja, dann hat auch der Übertritt an eine andere Schule stattgefunden. Es hat allgemein so ein ganz neuer Lebensabschnitt gestartet. Und wenn ich jetzt so zurückblicke, ist einfach dieser Übergang vom Mädchen zur Frau, aber ich würde mal behaupten, das geht einfach fast allen so, der war einfach so, wutsch, der war einfach da. Auf einmal ist man nicht mehr dieses Mädchen, also körperlich jedenfalls nicht. Auf einmal hat man Rundungen, auf einmal hat man Pickel aufgrund der Hormonumstellung, auf einmal werden die Haare fettiger und dann auch noch diese Menstruation, und man weiß gar nicht genau, wozu die eigentlich da ist. Und bei mir war das jetzt nie so, dass ich extrem den Ekel hatte davor oder dass ich es extrem stark hatte oder dass ich extreme Schmerzen hatte, aber so normal halt, ne? Wie das halt alle überhaupt nicht mal so hatten, dieses, oh nee, jetzt habe ich meine Periode wieder, oh nee. Und ich mochte es zum Beispiel noch nie, Tampons zu nutzen. Ich mochte das einfach nicht, weil ich glaube, ich so instinktiv gespürt habe, dass ich ja mit meiner Joni zuerst mal noch eine Beziehung aufbauen will, bevor ich einfach irgendwas unten reinschiebe. Also das hat sich für mich einfach damals mit 13, 14, auch noch mit 15 so falsch angefühlt. Und auch da dachte ich, aber das ist falsch. Ich bin falsch, dass ich das nicht machen möchte. Boah, wenn ich zurückdenke, von wie vielen Dingen ich dachte, ich bin falsch. Irgendwas stimmt was nicht mit mir. Und diese Sätze, die ich mir immer wieder gesagt habe, die haben mich so wirklich so durch meine Mädchen-zu-Frau-Reise begleitet. Dieses irgendwas stimmt nicht mit mir. Also zuerst wirklich so, bevor ich diesen Prozess gestartet habe, war schon da dieses, warum bin ich so introvertiert, warum ziehe ich mich immer zurück, andere, die gehen raus, die sind offen, die wollen Leute kennenlernen, ich bin irgendwie nicht so. Dann kam das mit diesem, warum geht bei mir alles langsamer, warum zieht sich mein Prozess länger als bei anderen, stimmt was nicht mit mir. Und dann eben auch kleinere Dinge wie, warum nutzen alle Tampons und warum möchte ich es nicht? Warum kann ich es nicht oder warum verspüre ich so einen Widerstand? Heute weiß ich, dass dieser Prozess, diese Übergangszeit vom Mädchen zur Frau, dass das eine so unfassbar wichtige Phase ist. Wenn ich eine Tochter hätte, ich wüsste haargenau, wie ich sie begleiten würde, damit sie diesen Prozess für ihr Frauwerden, für das wahre Entfachen ihrer Weiblichkeit, in dem Moment, wo sie ja die Weiblichkeit entfacht werden möchte, damit das wirklich so über die Bühne gehen könnte, dass sie eben nicht später mit 30, 40, wann auch immer sie dann versteht und erkennt, dass was fehlt, das nachholen muss. Und ich habe aber keine Töchter. Ist auch okay. nur erkenne ich das halt rückblickend, diese Phase ist so unfassbar wichtig, aber ich behaupte mal, 99,9% aller Mädchen, die zur Frau werden, die wissen nicht natürlich, wie sie diese Phase nutzen können. Und ich will jetzt auch gar nicht zu doll ins Detail gehen, weil dann, wenn ich jetzt alles erzählen würde, was ich schon für Erkenntnisse hatte, dann würde diese Podcast-Folge hier einfach mal 5 Stunden lang werden. Und das möchte ich natürlich dir auch nicht antun, sondern dir von meiner persönlichen Erfahrung erzählen. Also für mich ist rückblickend klar, dass ich einfach, wie aber auch die meisten anderen, einfach diesen Moment verpasst habe, in dem wirklich die Weiblichkeit entfacht wird in einem. Und so war ich dann körperlich. Ich war im Körper einer immer fraulicher werdenden Frau. Und irgendwo durch habe ich mich aber doch noch gefühlt wie ein Mädchen. Und dazwischen bestand eine Disbalance. Und ich wusste nicht, natürlich nicht bewusst, aber unbewusst, habe ich nicht geschnallt, warum ich mich so fühle, wie ich mich fühle. Warum, und das ist auch ein Grund, warum gerade in diesen Jahren Mädchen so viele Stimmungsschwankungen haben, so viele Hormonprobleme haben auch, weil diese Disbalance da ist. Ja, der Körper macht zack und auf einmal ist der Körper anders. Auf einmal ist der Körper anders und man hat aber alles andere, das Emotionale und den Mind, das hat man nicht mitgenommen in dem Prozess. Und bei mir, jetzt äußert sich dann auch bei jedem anders, ne? Bei mir hat sich das so geäußert, dass ich einfach, ich will immer sagen, ich hatte keinen Bezug zu meiner Weiblichkeit, aber ich weiß gar nicht, ob man das dann greifen kann, was ich damit meine. Ein Punkt war für mich eben zum Beispiel, dass ich wirklich einfach, als ich meinen ersten Freund hatte, dass es mir so schwer gefallen ist, intim zu werden, dass es mir so schwer gefallen ist, mich körperlich zu öffnen für einen anderen Menschen. Und wenn ich diese 16-jährige Melly sehe, die so verzweifelt versucht hat, sich zu öffnen für jemand anderen, weil sie dachte, sie muss das ja, so macht man es halt, jetzt bin ich ja eh schon 16, jetzt muss ich ja auch langsam, dann möchte ich sie einfach nur in den Arm nehmen und knullen und dir sagen, dass sie das nicht muss, weil bevor du dich nicht dir selbst öffnen konntest und dir dich selbst hingeben konntest, wie sollst du dich dann einem anderen hingeben? Wie sollst du dich dann einem anderen Menschen wirklich, wirklich so öffnen können, dass du dich darin erfahren kannst, dass du dich darin sicher fühlen kannst, dass du dich darin fallen lassen kannst. Und heute weiß ich, dass ich mich nicht öffnen konnte aus dem Grund, weil ich mich ja mir selber noch gar nicht öffnen konnte. Und ich weiß aber auch, dass viele, viele Frauen, Mädchen, die ihre ersten auch sexuellen Erfahrungen machen, dass sie ihre eigene Sexualität mit ihrem Partner gemeinsam entdecken. Und dass sie ihre eigene Weiblichkeit auch mit dem Partner gemeinsam entdecken. Und ich glaube, wenn da wirklich ein Vertrauensverhältnis ist, dann geht das auch. Ich will damit gar nicht sagen, dass man zuerst sich komplett selbst kennen muss, bevor man sich dann einem anderen öffnen kann. Aber bei mir war das so, Punkt. Bei mir war das so, dass ich einfach noch so gar keinen Bezug zu mir, zu meinem eigenen Körper hatte, und noch so gar nichts wusste von mir selbst, dass einfach eine Stimme in mir gesagt hat, nein, ich möchte das zuerst selber kennenlernen. Und es war dann so, dass ich natürlich dachte, ja, aber ich kann ja nicht in einer Beziehung sein, wenn ich mich nicht öffne, ne? Und so habe ich dann versucht, mich zu öffnen, aber es war nicht schön. Ich könnte das absolut gar nicht genießen. Dadurch habe ich das auch so entwickelt, dass ich einfach irgendwann mir so gedacht habe, ich habe eigentlich keine Ahnung, was andere Frauen behaupten für einen Schwachsinn, dass jetzt hier Geschlechtsverkehr etwas Schönes ist. Was für ein Mist. Das behaupten alle Frauen nur. Also das dachte ich dann wirklich, ne, dass das für eine Frau gar nicht schön sein kann. Und auch in meiner zweiten Beziehung war das dann so, weil so, der erste Freund hatte dann Schluss gemacht mit mir. Und ich dachte damals, das war bestimmt deswegen. Also ich habe das komplett darauf bezogen. Ich dachte wirklich, dass der jetzt mich fallen gelassen hat, weil ich das halt nicht wollte. Und so habe ich dann in meiner nächsten Beziehung, weil ich diesen Partner so unbedingt halten wollte, Ich spreche wirklich komplett aus meiner Verletzlichkeit heraus, aus meinem tiefsten Herzen heraus. Das fällt mir auch nicht leicht, ja. Und gleichzeitig fällt es mir aber auch nicht schwer, weil das etwas ist, was wir enttabuisieren sollten. Ja, weil ich glaube, nur wenn wir uns gegenseitig verletzlich zeigen und uns öffnen, nur dann können wir wirklich in Verbindung gehen. Und ich bin bereit dazu, in Verbindung zu gehen. Mit dir, mit euch allen. Und so habe ich dann in meiner zweiten Beziehung mir vorgenommen zu Beginn, ich war da 18, ja, habe ich mir dann vorgenommen, in dieser Beziehung mache ich das nicht falsch. Und ich habe mir wirklich gesagt, das war mein Fehler in der ersten Beziehung. Ich wollte das nicht und deshalb hat es nicht funktioniert. In dieser Beziehung mache ich diesen Fehler nicht. Jetzt werde ich einfach gucken, dass wir mindestens einmal in der Woche intim sind und dann wird er mich schon nicht verlassen. Das klingt jetzt ein bisschen hart und ich will damit auch gar nicht sagen, dass es das Einzige war, das irgendwie die Beziehung ausgemacht hat, aber so habe ich damals gedacht. Und anstatt, dass ich also mich darauf konzentriert hätte, meinen Körper kennenzulernen, herauszufinden, was eigentlich Weiblichkeit überhaupt ist. Denn wenn ich jetzt zurückdenke, wie ich damals gedacht habe und gefühlt habe und gelebt habe, dann alles schreit nach: Entdecke die Weiblichkeit, entdecke doch deinen weiblichen Körper, entdecke doch, wie weiblich du bist. Und ich war so sehr im Kopf gefangen, ich war so sehr in der Logik gefangen, ich war so sehr in diesen Dingen gefangen, dass ich 0,0 Zugang hatte zu meiner Weiblichkeit, weder zu meinen körperlichen weiblichen Funktionen noch zu sonstigen weiblichen Qualitäten. Ich war auch absolut nicht im Vertrauen in mich selbst, ins Leben, in andere Menschen. Ich war komplett in der Kontrolle drin. Also, ne, dieses ist ja auch ganz oft so, wenn man sich nicht mit seinem Körper in der Weiblichkeit verbunden fühlt, dann fällt es uns auch im Leben schwer, weiblicher durchs Leben zu gehen. Was dann eben genauso äußert, dass wir kontrollieren, nur im Verstand sind, ständig gestresst sind und eben überhaupt nicht diesen weiblichen Energy Flow haben in unserem Leben. Und so war das dann also, dass ich in dieser zweiten Beziehung manchmal sogar fast einen Wecker gestellt habe, weil ich mir einfach vorgenommen habe, mindestens einmal die Woche, weil ansonsten, ja, ist es wieder zu wenig und dann bin ich wieder schuld, wenn die Beziehung nicht klappt. Ja, und nur so, Klammer auf, ich habe schon ganz, ganz viele Vergebungsrituale gemacht diesbezüglich. Ich bin schon ganz oft der Melli von damals begegnet und habe sie in den Arm genommen. Ich liebe diese Melli auch. Ich liebe die von damals, weil ich weiß, sie wusste es nicht besser. Und weil das meine Geschichte ist und zu meinem Werdegang, meiner Entwicklung dazugehört, ja, und es kein Positiv oder Negativ gibt in der Entwicklung. Und weil es auch alles dazu geführt hat, dass ich am Ende meine Weiblichkeit zu 100% entfachen konnte. Oder sagen wir mal so, zu einem Teil entfachen konnte, den viele in sich noch nicht entdeckt haben, auch vielleicht bis zum Ende nicht entdecken, weil sie diesen Leidensdruck nicht haben. Kennst du das, dass du etwas nur veränderst, weil es zu hart wird, weil es zu schmerzhaft wird, weil es zu leidvoll ist, weil da zu viel Druck ist und dann musst du was verändern. Und wenn es aber einigermaßen okay ist, dann siehst du nicht einen Grund, was zu ändern. Und manchmal denke ich mir so, eigentlich ist was besser, wenn der Leidensdruck richtig groß ist, weil nur dann, anscheinend ist es so, dass wir menschlichen Wesen erst dann verstehen, dass da was ist, was wir ändern dürfen. Ich habe noch ein paar Jahre so weitergemacht, wirklich in diesem Nichtwissen, was Weiblichkeit ist, in diesem Nichtwissen, dass mir überhaupt was fehlt. Bis, und ich glaube, das war wirklich, also ich habe ja mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung, bewusstes Wachstum, Spiritualität, ich glaube, da habe ich jetzt so vor ungefähr 8 Jahren reingefunden, ja. Und wirklich so dieses Thema Weiblichkeit kam dann auch so dadurch, ja, weil je bewusster du halt wirst, je mehr du dich mit dir selbst auseinandersetzt, desto mehr kennst du eben auch, okay, wo liegen meine blinden Flecken, wo liegen meine Schattenteile. Und dadurch bin ich natürlich ziemlich schnell darauf gestoßen, dass das überhaupt nicht gesund ist, wie ich diesen großen Teil meines Daseins lebe, wie ich diesen großen Teil, nämlich meine Weiblichkeit, lebe oder eben nicht lebe. Ich habe meine Weiblichkeit gar nicht gelebt, wenn ich zurückblicke, gar nicht. Und ich wusste aber auch gar nicht, was alles dazu gehört. Und ich habe dann angefangen, auf meinem Weg in den letzten, ja, 6, 7 Jahren, meine Weiblichkeit zu entdecken. Langsam, langsam, langsam. Ich habe wirklich sehr langsam gestartet. Für mich kam der Durchbruch, als ich angefangen habe, zyklisch zu leben. Und das kam genau gleichzeitig mit dem Start in diese Sache hinein, dass ich meine Menstruation auch nicht mehr abgelehnt habe. Also das beides kam so zur gleichen Zeit, also ungefähr vor 4 Jahren, sage ich mal. Ja, doch, das ist so ziemlich genau 4 Jahre, ja, dass ich wirklich so diesen Shift bemerkt habe. was meine Weiblichkeit anbelangt, dass ich zum ersten Mal gespürt habe, was eigentlich Weiblichkeit ist, dass es gar nichts damit zu tun hat, dass ich weiblich aussehe im Sinne von, dass ich mich schminke und mich schick mache und ne, dass es dann so sehe ich weiblich aus. Da habe ich dann geschnallt, wow, das ist wahre Weiblichkeit, mit meinem Körper verbunden zu sein, meinem Körper zu vertrauen. Dazu komme ich jetzt auch gleich noch, denn da hatte ich jetzt dieses Jahr richtig viele Shifts in mir. Meiner eigenen Sexualität zu vertrauen für mich. Und natürlich das dann auch mit einem Partner, wenn ich es möchte, zu erleben. Aber dass es dabei um was geht, was ich habe. Es ist meine Sexualität. Dass ich körperliche Vorgänge in mir, wie meine Menstruation, wie meinen Menstruationszyklus, nicht nur nicht mehr ablehne, sondern sogar den Sinn darin sehe. Denn das war auch so eine der größten Erkenntnisse, die ich hatte im Laufe meiner Entwicklung in den letzten Jahren, dass ich so geschnallt habe, es geht gar nicht darum, nur zu akzeptieren, dass ich eine Frau bin, mit allem, was dazugehört, eben wie zum Beispiel der Menstruation, eben wie zum Beispiel dem Zyklus mit den ganzen Phasen, sondern zu erkennen, dass sie einen Grund hat, einen Grund zu erfassen, den Grund zu nutzen, den Grund zu leben. Und dadurch meine Weiblichkeit zu leben. Es geht nicht nur darum, die Weiblichkeit zu akzeptieren und sie anzunehmen, sondern sie zu leben. Und wir sind ja nicht grundlos hier auf dieser Erde als Frauen. Wir sind ja Frauen, damit wir das Frausein leben. Und das war für mich so eine riesen Erkenntnis, so zu schnallen. Ah, ich muss es gar nicht einfach nur annehmen und mich halt da durchboxen und durch einen Menstruationsschmerz durch jeden Monat und dann froh sein, wenn er vorbei ist. Nein, es geht darum, die Menstruation zu nutzen. Herauszufinden, dass der Schmerz einen Grund hat, dass Zyklusschwankungen einen Grund haben. Und je mehr ich mich dem hingebe und herausfinde, was steckt denn dahinter, und dann den Prozess an sich für mich nutze, um weibliche Power daraus zu ziehen, um meine Weiblichkeit noch mehr zu spüren. Dadurch schlage ich wirklich zwei Fliegen mit einer Klappe. Erstens mal habe ich keine Beschwerden mehr. Und zweitens ziehe ich sogar noch die Kraft daraus. Ziehe ich sogar noch Weiblichkeit daraus. Fühle ich mich noch mehr als Frau. Und ja, das habe ich vor ungefähr 4 Jahren verstanden. Und dann habe ich es natürlich weiter ausgefeilt in den letzten 4 Jahren, ja. Und habe mich von Monat zu Monat weiblicher und weiblicher und weiblicher und weiblicher gefühlt. Und ich meine damit wirklich mehr in meiner Kraft gefühlt. Mehr in meiner Kraft gefühlt. Und das ist so eine Kraft, die man einfach nicht beschreiben kann. Die fühlt man einfach erst, wenn man sie entdeckt. Eben durch all diese Dinge. Durch die Arbeit mit der Menstruation. Durch die Arbeit mit dem Zyklus. Durch die Arbeit mit allen anderen weiblichen Aspekten. Und dann allgemein aber auch natürlich durch die Bewusstseinsarbeit, durch die Schattenarbeit, dadurch, dass man sich bewusst mit seinen Themen auseinandersetzt, das ist natürlich das Gesamtpaket, das holt in dir diese Kraft hervor, die du einfach nicht beschreiben kannst, wenn du es nicht spürst. Aus meiner Sicht ist das eines der wenigen Dinge, die man nicht beschreiben kann. Es geht am Ende vor allem auch darum, nicht vor sich selbst davon zu laufen, sich nicht von sich selbst zu verstecken und nicht vor sich selbst flüchten zu wollen. Wenn du dich mit dir selbst auseinandersetzt und dir selbst in deinen Themen immer näher kommst und, dann weißt du ja immer mehr, was deine Themen sind und auch, was deine Mechanismen sind. Wozu tendierst du, was zu tun, wie zu reagieren in einem Moment, in dem bei dir alle Alarmglocken schrillen? Und das können auch ganz kleine Dinge sein, sobald du getriggert wirst. Wie tendierst du dazu, zu reagieren? Und es ist so, dass ich auf dem Weg meiner persönlichen Weiterentwicklung und auch auf dem Weg dem Wiederfinden meiner Weiblichkeit herausgefunden habe, dass einer meiner Mechanismen die Flucht ist. Ich möchte flüchten. Ich gehe tatsächlich weniger in den Kampfmodus über als in den Fluchtgedanken. Ich möchte flüchten. Und bei mir hängt es auch ganz, ganz doll mit dem Glaubenssatz zusammen, dass ich es nicht schaffe, dass ich die Dinge sowieso nicht kann und dass ich nicht imstande bin, Verantwortung zu übernehmen. und dass ich auch Angst habe, Verantwortung zu übernehmen, dass ich gerne Verantwortung abgeben möchte. Das sind Erkenntnisse, die ich in den letzten Jahren hatte. Das sind Muster von mir, ja, so wie wir alle unsere Muster haben. Und das waren oder das sind oder die gehören zu meinen größten Mustern. Das teile ich auch super gerne einfach hier so mit dir. Jetzt weißt du auch direkt, was meine größten Muster sind. Ich tendiere wirklich dazu, immer schon, natürlich immer weniger zum Glück, dadurch, dass ich mir mich zuwende und damit arbeite, wenn es schwierig wird, dass ich einfach gehen möchte, dass ich einfach diese schwierige Bürde, die da lastet auf mir, einfach jemandem in die Hand drücken möchte und gehen möchte. Aufgeben, ne? Dieses Aufgeben. Das ist ein Mechanismus, der sich bei mir schon immer eingestellt hat, sobald ich in einer Situation war, in der ich nicht sein wollte. Sobald in mir ein Gefühl ausgelöst wurde von Überforderung, von Schmerz, von Angst, von auch Trauer, von allem eigentlich. Also ist mir schon immer sehr schwer gefallen, mich in diesen Momenten zu halten und da durchzugehen in Selbstsicherheit. Und das ist auch das, woran ich wirklich seit Jahren feile und wo ich heute merke, dass ich dieses Thema fast gar nicht mehr wahrnehme in meinem Alltag, weil ich in den letzten 8 Jahren einfach schon so weit damit gekommen bin. Und jetzt komme ich zum weiteren Punkt dieser Podcast-Folge. Das passt nämlich jetzt gerade perfekt dazu. Im Alltag spüre ich das nicht mehr wirklich. Ich weiß, dass es noch ein Thema ist, weil ich persönlich glaube, dass wir nie wirklich zu 100% ein Thema einfach hinter uns lassen können oder dass wir nie mehr da angetriggert werden können, weil wir einfach keine Roboter sind, ja. Und wir können nicht wissen, wann die letzte Zwiebelschicht gelöst wurde von dem Thema und wann wir beim Kern angekommen sind. Und es ist auch nicht mein Ziel. Mein Ziel ist das Wachstum und jedes Mal, wenn ich in einer Situation bin, in der ich merke, okay, jetzt wird dieses Thema doch noch angetippt, freue ich mich, weil ich weiß, ich darf noch einen Schritt mehr in die Heilung gehen, was das anbelangt. Also wie gesagt, so im Alltag nehme ich tatsächlich gar nicht mehr so doll wahr. Im Gegenteil, ich spüre die Kehrseite davon. Ich spüre, wie krass viel Kraft und Entwicklung und Wachstum ich aus diesem Schmerzpunkt, aus diesem Muster gezogen habe, wie sehr ich in die Eigenmacht gekommen bin dadurch, wie sehr ich die Verantwortung für mein Leben übernehme, wie sehr ich für mich einstehe, wie sehr ich die Kraft aus dieser Wunde gezogen habe und im Alltag. Und wie du vielleicht weißt, habe ich ja ein Kind bekommen vor 4 Wochen und bin durch 9 wundervolle Monate der Schwangerschaft gegangen. Ich werde dazu am Ende auch noch was sagen, so eine Erkenntnis, die ich nämlich in diesen Monaten hatte. Und ungefähr 3 Monate vor der Geburt hat es angefangen, dass ich immer abends, wenn ich ins Bett gegangen bin, dass Ängste aufgekommen sind in Bezug auf die bevorstehende Geburt. Dass ich auf einmal Bilder im Kopf hatte, wie die Geburt aussehen könnte, wie ich in diesem Schmerz gefangen sein könnte. Und da kam immer das Gefühl hoch von, ich will das nicht, ich will das nicht, ich will das nicht, ich will das nicht, ich will das nicht. Natürlich, mit meinem heutigen Entwicklungsstand sehe ich ja diese Angst nicht mehr als Wahrheit an, sondern sehe sie als das an, was sie ist, aus Schutzmechanismus meines Systems, das mich in Sicherheit halten möchte. Und ich habe angefangen, dahinter zu schauen, okay, warum kommt diese Angst? Warum zeigt sich das mir? Und ich habe dann realisiert, dass es dabei einfach auch wieder um meine altbekannten Themen, um meine altbekannten Ängste, um meine altbekannten Muster geht, die ich so viel weniger in meinem Alltag wahrnehmen kann, aber natürlich in Anbetracht dessen, dass ich bald gebären werde und eine Geburt ist einer der verletzlichsten, empfindlichsten, sensibelsten Momente, in denen du dich überhaupt befinden kannst. Und in dem Moment, in dem du ein Kind auf die Welt bringst, ist es einfach so, dass all die Themen, die du sonst hast, dass die ja auch da sind, aber natürlich verstärkt, weil das so ein verletzlicher Moment ist. Also all das, wie du dazu tendierst, zu reagieren während der Geburt. Ich weiß nicht, ob du schon mal ein Kind zur Welt gebracht hast oder sogar mehrere. Und denk mal an deine Geburt zurück, wie die für dich waren, was in dir hochgekommen ist. Was kamen in dir für Mechanismen hoch? Ja? Und immer, wenn ich an meine bevorstehende Geburt gedacht habe, kam in mir hoch, ich will flüchten. Ich will das abgeben an die Hebammen und will flüchten. Und da habe ich verstanden, das kommt jetzt erstens, weil sich mein Körper auf die Geburt vorbereiten möchte. Ich bin also mega dankbar, dass mir mein Körper gerade diese Ängste schickt, damit ich sie mir davor bereits ansehen kann, damit ich mich bereits vorbereiten kann, dass ich schon jetzt durch die Angst durchgehen darf. Denn, kleiner Disclaimer, eine Angst ist eine Angst, nicht die Wahrheit. Ja, heißt, du hast in dem Moment Angst vor einer Sache, die noch nicht eingetroffen ist. Und in dem Moment, wo die Sache da ist, fühlst du es ja schon. Du fühlst ja schon, wie du dich dann fühlen könntest. Also in dem Moment, wenn die Angst hochkam vor dieser bevorstehenden Geburt, ich hatte gar nicht Angst vor der Geburt an sich, ich hatte Angst davor, wieder in dieses Muster reinzufallen. Ja, dass ich flüchten möchte, dass ich meine Verantwortung abgeben möchte, dass ich den Schmerz abgeben möchte, dass ich es nicht schaffe, Kraft daraus zu ziehen. Und in dem Moment, als das hochkam, habe ich es ja schon gefühlt, obwohl ich noch gar nicht da war. Und that's the point mit Ängsten. Wenn wir anfangen, in dem Moment, wo die Angst hochkommt, aber der Moment, der noch gar nicht da ist, wenn wir da anfangen, das Gefühl zuzulassen, wenn wir da anfangen, durch die Angst durchzugehen, damit zu arbeiten, das Gefühl durch den Körper fließen zu lassen und, wenn wir in dem Moment anfangen, dann gibt es gar keinen Grund, dass, wenn der Zeitpunkt da ist, dass das, wovor wir Angst haben, dann überhaupt eintreffen muss. Und erst recht nicht in diesem Ausmaße. So habe ich also angefangen, 3-4 Monate ungefähr vor der Geburt, mich damit zu befassen. Und das ist es überhaupt nicht so, dass ich irgendwie extrem damit gearbeitet habe. Ich habe einfach die Angst in dem Moment, in dem sie kam, da sein lassen. Ich habe sie begrüßt. Ich war super dankbar dafür, dass sie sich mir gezeigt hat, weil ich wusste, das ist meine Geburtsvorbereitung. Und ich habe verstanden, dass einfach dieses Muster, das ich sonst in meinem Leben schon hatte, das noch da ist. Ich spüre es nur nicht mehr so stark, weil ich eben schon so viel transformiert habe davon in meinem Leben. Aber natürlich im Hinblick auf so einen verletzlichen, intimen Moment, du musst dir vorstellen, da bist du komplett innerlich geöffnet, ja. Natürlich kommen da wieder Themen hoch, die noch tiefer wurzeln liegen irgendwo drin. Ne? Aber auch das bedeutet ja nur wieder, dass wenn du dann diese Hürde meisterst, wenn du da durchgehst, wow, was für ein Riesenbrocken davon du dann in die Heilung bringen kannst. Und deshalb wurde mir dann auch bewusst schon davor, wow, diese Geburt, die mir bevorsteht, die hat so ein riesen Heilungspotenzial für mich. Mit einem Thema, mit dem ich eh schon so lange arbeite, wo ich schon so viel transformiert habe, über das ich so dankbar bin. Und jetzt darf ich noch so einen riesen Brocken dazu heilen. Oder, ne, also ich meine mit Heilung übrigens nie, dass irgendwas in uns kaputt ist und repariert werden muss. Mit Heilung meine ich, dass etwas, was einfach, was da ist, was im Schatten liegt, ja, was verborgen liegt in uns, dass wir das ins Licht holen dürfen. Da, wo es hingehört. Und ja, so habe ich eigentlich gar nicht doll viel gemacht. Ich habe einfach erkannt, dass ja dieses Muster da ist und natürlich sich das in der Geburt noch mehr äußert. Und ich habe mich dann auch so ein bisschen noch gefragt, okay, wie kann ich vielleicht das auch kommunizieren schon vorab? Ich habe dann mit meinem Partner geredet und habe ihm das dann gesagt. Guck, es kann sein, dass ich unter der Geburt dazu tendieren werde, meine Verantwortung abgeben zu wollen, dass ich vielleicht sage, ich möchte jetzt doch ins Krankenhaus, obwohl ich keine Krankenhausgeburt geplant hatte, dass ich aber in dem Moment dann aus der Angst heraus sprechen werde und ich möchte einfach, dass du mich daran erinnerst, dass ich in meiner Kraft bin, ja, Also das heißt nicht, dass es schlecht ist, im Krankenhaus zu gehen, das meine ich damit gar nicht, aber ich wollte das nicht und ich wusste einfach, dass es sein kann, dass ich aus der Angst heraus, aus diesem, ich möchte jetzt Verantwortung abgeben, ich möchte nicht mehr, ich möchte weg, dass ich dann den Weg wähle, der gerade am nächsten liegt, der gerade am einfachsten erscheint, auch wenn es gar nicht darum geht, dass es einfacher ist, ins Krankenhaus zu fahren. Aber das ist dann so eine Reaktion, die einfach passiert. Und ich wollte dann, dass mein Partner das weiß. Ich habe es auch mit den Hebammen kommuniziert. Einfach, um mich schon vorgängig wie abzusichern. Und das ist okay, zu kommunizieren. Guck, ich habe dies und dies und dieses Thema. Und ich weiß, es kann zum Vorschein kommen, wenn ich in diesem sehr verlässlichen Moment, in diesem sehr verlässlichen Zustand bin. Einfach nur, damit ihr Bescheid wisst, damit ihr mich daran erinnern könnt. Weil, wenn du ein Kind zur Welt bringst, bringst du dein Kind zur Welt, niemand anderes. Die Menschen, die da sind, dein Partner, die Hebammen, vielleicht eine Doula oder vielleicht hast du sogar Familie dabei, das sind Menschen, die da sind, weil sie dich unterstützen können. Und bei Unterstützung geht es, by the way, nicht darum, dass sie dir eben die Verantwortung abnehmen und dir genau sagen, was du machen sollst, denn das hast du in dir. Du hast das Wissen in dir, wie du ein Kind zur Welt bringst. Die Menschen, die um dich herum sind, die sind in dem Moment dafür da, um dich zu unterstützen, in dem, was aber eh schon da ist. Und das bedeutet für mich, mich zu erinnern. Das bedeutet für mich, mich daran zu erinnern, was ich in mir eh schon weiß, was mir aber vielleicht gerade schwerfällt aufgrund der Extremsituation, mich daran zu erinnern, ja. Und so habe ich es einfach vorgängig schon kommuniziert und auch aufgeschrieben und habe mich dann wirklich jeden Tag in dieses Gefühl hineinversetzt, in diese Angst hineinversetzt, diesen Schmerz loswerden zu wollen, nicht die Verantwortung darüber übernehmen zu wollen. Und habe dann irgendwann verstanden, was ich möchte. Ich habe dann verstanden, ich möchte diesen Schmerz nicht als Leiden wahrnehmen. Ich möchte diesen Schmerz nehmen und ihn in mir transformieren in Power. Das kam mir auf einmal einfach so, was, wenn ich diesen Schmerz in Power transformieren kann? Was, wenn es gar nicht leidvoll sein muss? Was, wenn es ermächtigend sein darf? Was, wenn eine Geburt mir Power geben darf, anstatt mir Power zu nehmen? Und weißt du, früher, als ich noch nicht in Verbindung mit meiner Weiblichkeit war, früher, bei der Melly, von der ich dir zu Beginn erzählt hatte, die hätte diesen Gedanken gar nicht gehabt. Darf man doch nicht. Nee, eine Geburt muss ja schwer sein, die muss ja Kraft nehmen. Ich hätte mir gar nicht erlaubt, einen Gedanken zuzulassen, was, wenn eine Geburt auch Kraft geben darf? Was, wenn eine Geburt mich ermächtigen kann? Und so habe ich mich einfach entschieden. Ich möchte nicht leiden in der Geburt. Ich möchte meine Wehen und ne, alles, was ich jetzt sage, gilt für mich. Das sind meine Prozesse. Das ist überhaupt nicht allgemeingültig. Überhaupt nicht irgendwie, dass es für jede Frau so sein muss. Ich hatte nur so dieses Gefühl davor eben, wie ich auf diesen Schmerz reagieren werde. Ich hatte das im Gefühl, dass ich einfach dann diesen Gedanken hatte von, was ich, wenn ich den Schmerz nehmen könnte und ihn in mir in Kraft transformieren würde. Wie wäre das denn? Wie wäre es denn, wenn ich die ganze Phase, bevor das Baby da ist, also diese Geburtsphase, wenn ich die nicht einfach nur sehe als muss halt passieren, damit das Baby dann da ist und in dem Prozess leide ich halt, weil anders geht's nicht. Was wäre denn, wenn ich diesen Geburtsprozess sehe als, das ist die wunderschöne Reise und am Ende ist dann die logische Konsequenz dessen, dass ich diese Reise gemeistert habe, dass ich mein Baby in den Armen halte. Was, wenn diese Reise gar nicht leidvoll sein muss? Was, wenn es gar nicht darum geht, nur diese Reise als Prozess zu sehen, damit ich dann mein Baby habe, sondern dass ich auch aus der Reise was ziehen kann? Weißt du, wie ich meine? Was, wenn die Geburt nicht nur dazu da ist, um dann am Ende das Baby zu haben? Was, wenn die Geburt auch dazu da ist, um zu gebären? Was, wenn die Geburt auch dazu da ist, um die Geburt an sich zu nutzen? Was ist, wenn wir uns später, wenn wir zurückdenken an die Geburt unseres Kindes, wenn wir uns nicht nur an den Moment gerne erinnern, als das Baby da war, sondern wenn wir uns auch an die ganze Geburt gerne erinnern? Weil wir den Prozess der Geburt erlebt haben und nicht nur überstanden haben. Und das ist so die Erkenntnis, die ich auch in der ganzen Schwangerschaft hatte und eben vor allem dann während der Geburt. Was, wenn es nicht nur ums Überstehen geht, ums Überwinden geht, sondern ums Erleben? Kann ich Geburt erleben, anstatt sie nur zu überwinden und sie über mich ergehen zu lassen? Und genauso war das auch mit der Schwangerschaft. Ich habe diese Schwangerschaft erlebt und sie nicht nur als Prozess gesehen, der halt nötig ist, damit dann am Ende das Baby da ist. Denn auch eine Schwangerschaft ist, wie ich von erzählt habe, von der Geburt, ist eine super sensible, verletzliche Phase. Und Themen, die du sowieso schon hast in deinem Leben, Ängste, die sowieso schon da sind, mit denen du vielleicht auch schon arbeitest, die können sich während dieser Schwangerschaft wieder mehr zeigen. Und dann zu erkennen, das ist ein Geschenk. Denn die Schwangerschaft möchte mich ja auf mein Leben vorbereiten, das ich dann habe. Sie möchte mich auf diesen neuen Lebensabschnitt vorbereiten. Also es ist ja nicht grundlos, dass sich diese Themen jetzt wieder zeigen. Also ich glaube, da muss man schon wissen, dass es nicht nur darum geht, ich möchte ein Kind, dafür muss ich jetzt halt schwanger sein, dafür muss ich halt gebären, dann habe ich endlich mein Kind. Denn was ist denn dann, wenn das Kind da ist? Der Prozess ist ja nie beendet. Wir tendieren halt einfach so sehr dazu, immer ein Ziel erreichen zu wollen, immer irgendwo ankommen zu wollen und dann lebt sie glücklich bis an ihr Lebensende. Nein, Quatsch. Das wurde uns auch so suggeriert, das ist auch sowas, was ich immer gedacht habe, ja, aus den alten Disney-Filmen, ja, und dann leben sie glücklich bis an ihr Lebensende. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute, bliblablub. Nein. So funktioniert das Leben halt einfach nicht. Es geht nicht darum, ständig in diesem Mut zu sein, ich mache nur um irgendwo anzukommen. Es geht doch um den Weg, es geht doch darum, wo du jetzt gerade bist. Und wenn du dich für ein Kind entscheidest, ist es doch super wichtig, dass du diesen Prozess der Schwangerschaft schon mitnimmst und den Prozess der Geburt schon mitnimmst, in dem Moment drin, mit allem, was dich zeigt darin. Und ja, das habe ich so, so bewusst erlebt und wollte das deshalb einfach so gerne einmal mit dir teilen. Und jetzt aber zurück zur Geburt, als es dann wirklich so war. Und ich bin ja schon mal bei 42 Minuten, ich möchte gar nicht, dass es noch viel, viel länger wird, aber ich muss dir einfach ein bisschen von der Geburt berichten. Denn als es angefangen hat, es war 3 oder 4 Tage vorm offiziellen Entbindungstermin, das ist super, super im Zeitrahmen, hatte ich schon den ganzen Tag so ein bisschen einen harten Bauch und ich wusste irgendwo durch, dass ich mit der Geburt sehen würde, wie doll ich mit meiner Weiblichkeit gearbeitet habe in den letzten Jahren. Und wir sind schon abends ins Bett gegangen und ich wusste schon, dass es in der Nacht anfangen wird. Und ich bin morgens aufgewacht, ungefähr um 5, ja, und habe dann gemerkt, ja, ist auch schon so alle 5 Minuten, harten Bauch, ein Ziehen und bin dann noch so durch die Wohnung getigert, habe bei jeder Wehe mich so in den Türrahmen gelegt und mir so einen Druck gegeben. Auf der anderen Seite, das hat voll gut getan, by the way, das ist der Tipp schlechthin, probier das aus, wenn du mal Wehen haben solltest. und ich weiß gar nicht mehr, was ich genau gemacht habe, ich bin ungefähr eine Stunde, bin ich einfach so durch die Wohnung gegangen, bei jeder Wehe habe ich mich hingesetzt oder mich irgendwo abgestützt und habe dann auch schon doll veratmet. Und die waren schon wirklich von Anfang an so in 5 Minuten Abständen. Und es war ja so, dass wir eigentlich eine Hausgeburt geplant hatten, aber es war dann so, dass wir zum Glück bis am Ende spontan sagen konnten, ob wir nicht doch ins Geburtshaus gehen oder ob wir halt eben zu Hause bleiben wollen. Und es war dann so, dass wir genau an dem Tag nur kaltes Wasser hatten in der Wohnung. Und natürlich wollte ich in die Badewanne. Und dann war, also es war am Vortag, als wir das gesehen hatten. Und dann war für mich klar, dann gehen wir ins Geburtshaus. Ich war sowieso ungefähr 50-50, weil in diesem Geburtshaus, in dem wir angemeldet waren, war das so, dass es voller schöner Geburtsraum war, mit einer voll schönen großen Badewanne, noch mit so einem Tuch, das darüber hängt. Und darauf hatte ich mich schon voll gefreut. Und deshalb waren wir so 50-50 eingestellt, ne? Zu Hause oder dort. Dann war es klar, okay, nur kaltes Wasser, okay, dann gehen wir ins Geburtshaus. Und ich wusste, dass ich dann irgendwann mal da anrufen werde. Aber ich war wirklich, eine Stunde lang war ich so, nö, aber die Wehen, die sind zwar alle 5 Minuten da, aber halt, ich halte die halt voll gut aus, ne? Es geht halt. Und ich habe dann meinem Partner, oder ich hab ihn mal geweckt so, und hab ihm dann gesagt, ja, ich rufe es mal beim Geburtshaus an, ich frage mal, was sie denken, ob wir schon kommen sollen. Hab dann da angerufen und hab halt beschrieben, ja. Und sie meinte dann, ja,
Also wenn das so alle 3 bis 4 Minuten ist, das war nämlich da schon so, dann bitte sofort kommen. Nicht so, okay, na dann. Es geht aber immer noch. Ist aber noch nicht so schmerzhaft. Und wir haben dann alles hier zusammengepackt und ich habe sogar noch das Bett gebettet, habe mir nochmal die Babykleidung im Schrank angesehen und ich war so richtig gechillt einfach. So wirklich, so krass. Und dann sind wir hier die Treppen runter zum Taxi und sind dann mit dem Taxi ins Geburtshaus gefahren und dann dort rein. Und ja, ich bin dann direkt in die Badewanne rein und da war dann dieser eine Moment, ich habe mich ins Wasser hineingleiten lassen und da machte es wutsch und die Angst war da. Da war dann ganz kurz, aber sofort und sehr stark dieses Gefühl da, von dem ich dir vorhin berichtet habe, von dem ich dir vorhin erzählt habe. Dieser Fluchtgedanke. Weil in dem Moment, als ich in die Wanne bin und ich hatte diesen Moment so oft visualisiert, wie ich im Wasser entbinde, dass ich einfach in dem Moment, als ich in das warme Wasser hinein bin, dass ich sofort verstanden habe, es gibt kein Zurück mehr, das Baby muss jetzt raus aus mir. Und das hat in mir genau diesen Mechanismus wieder angetriggert, genau diesen Reflex von, ich will weg, ich will flüchten, ich will jetzt dieses Baby meinem Partner in den Bauch stecken, damit er es zur Welt bringen kann. Und ich gehe einfach. Das habe ich nicht bewusst gedacht. Das war ein Gefühl, das einfach in dem Moment, das war vielleicht auch nur 2 Sekunden das Gefühl, das kam einfach direkt einmal wie so ein Schwall über mich. Und ich habe meinen Schatz angesehen und ich habe ihm dann gesagt, Schatz, jetzt kommt gerade richtig krass meine Angst hoch. Und hat mich dann angesehen und hat einfach genau das gesagt, was ich ihm davor gesagt hatte. Er hat mich angesehen und hat gesagt, du darfst Angst haben. Fühle es, es darf da sein. Ich erinnere dich daran, dass die Angst nicht wahr ist. Dass du es machen kannst, dass du so stark bist, dass du die Macht in dir hast. Und dass du alles, was jetzt kommt, nutzen kannst, um dich zu ermächtigen, um diese Geburt, um Kraft aus der Geburt zu ziehen. Also eigentlich alles, was ich dir davor erzählt habe, hat er halt so kurz zusammengefasst, mir gesagt, mich einfach mit ein paar Worten daran erinnert. Dann habe ich mich wieder so voll dem Prozess hingegeben. Und für mich war dann so ein wunderschöner Moment, weil bis dahin hatte ich einfach nicht wirklich starke Schmerzen. Dann hat mich die Hebamme untersucht und meinte dann tatsächlich, ich sei schon 6 Zentimeter offen. Und ich war in dem Moment so beflügelt und so glücklich, weil ich einfach echt dachte, dadurch, dass ich ja noch nicht wirklich Schmerzen hatte davor, in diesen Wehen, bin ich bestimmt noch nicht weit. Und dann meinte sie 6 Zentimeter. Und da wurde mir so bewusst, es darf leicht sein, es muss gar nicht so schwer sein, es darf leicht sein. Ich darf mir erlauben, dass diese Geburt leicht sein darf. Und von da an habe ich jede Wehe so willkommen geheißen. Natürlich wurden sie auch stärker dann. Ne? Ich habe jede Wehe so willkommen geheißen. Ich habe die Wehen angefeuert, sobald eine Wehe kam. Und ich habe mich immer so in dieses Tuch hineingelegt, das über der Badewanne war. Das war der Wahnsinn. Ich habe jede Wehe willkommen geheißen. Ich habe bei jeder Wehe gesagt, schön, dass du da bist. Öffne mich. Ich habe immer zu mir selbst gesagt, öffne mich, öffne mich, öffne mich. Manchmal habe ich sogar hineingelächelt in die Wehe und habe dann auch manchmal so gedacht, ich weiß jetzt, was Frauen meinen, wenn sie sagen, sie hatten eine orgasmische Geburt zum Beispiel. Ja, dass man eine Geburt als schön empfinden kann. Und das hatte ich wirklich ein paar Mal, dass ich die Wehen als kraftvoll und schön empfunden habe. Und gleichzeitig habe ich einen Schmerz wahrgenommen, aber ich habe nicht gelitten aufgrund des Schmerzes. Ich habe den Schmerz wirklich so genommen und ihn in Kraft verwandelt. Genau das, was ich wollte davor, ist mir einfach gelungen in der Geburt. Und lange Rede, kurzer Sinn. Am Ende kam mein kleines Zauberwesen dann innerhalb von 3 Presswehen. Und dann war er einfach da. Und diese 3 Presswehen, die ich hatte, ich habe mich noch nie in meinem ganzen Leben so stark gefühlt. Ich habe in diesen Momenten, als ich ihn rausgeschoben habe, meinen Kleinen, ich habe in diesen Momenten so richtig gefühlt, was weibliche Urkraft ist. Und das heißt nicht, dass man das nicht auch fühlen kann, wenn man nicht davor schon mit der Weiblichkeit gearbeitet hat, so wie ich es jahrelang schon gemacht habe. Ich bin sogar überzeugt, dass man eine Geburt auch so erleben kann, wenn man davor noch nicht damit gearbeitet hat, ja. Und gleichzeitig hat es mir natürlich sehr gedient, das so erleben zu dürfen. Und ich habe mich so richtig weiblich, wild und puh, gefühlt. Mein Partner hat auch gesagt, wow, was er gefühlt hat in dem Moment, wie er mich gehört hat, wie eine Löwin. Und es war genauso noch viel, viel, viel schöner, als ich es mir vorgestellt hatte. Und zwar nicht einfach nur, ja, war schön, ja, war halt leicht. Nein, es war ermächtigend. Diese Geburt hat mich ermächtigt und hat gleichzeitig ganz, ganz viel geheilt in mir. Nicht nur eine Zwiebelschicht abgelöst, sondern 100. Denn wenn wir es in Alltagssituationen schaffen, mit unseren Themen zu dealen und Schritte aus der Komfortzone herauszugehen, Ängste zu transformieren etc., ziehen wir Zwiebelschicht für Zwiebelschicht ab von unseren Themen und kommen immer mehr in unser wahres Ich, natürlich, ja, holen immer mehr ins Licht auch. Jetzt überleg dir mal, wie viel kraftvoll und transformierend das noch ist, wenn du in so einer Situation wie unter der Geburt das machst. Wenn du dich deinen Ängsten stellst in der Geburt. Und da geht es auch nicht nur um die Geburt, sondern allgemein um Situationen im Leben, in denen du sehr verletzlich bist. All die krassen, intensiven Momente sind die, in denen auch das größte Transformationspotenzial liegt. Ich weiß gar nicht, ob das ein Wort ist, aber du weißt, was ich meine. In denen das größte Heilungspotenzial liegt. Und ja, so war das für mich. Und deshalb musste ich mich dann psychisch auch nach der Geburt nicht von der Geburt erholen. Überhaupt nicht. Körperlich natürlich ja, weil der Körper hat gerade ein Leben zur Welt gebracht. Aber ich habe einfach auch in der Geburt so doll gespürt, was Körpervertrauen bedeutet, was es bedeutet, den Körper machen zu lassen. Ich dachte früher immer, man muss ja bei der Geburt irgendeiner Anleitung folgen. Es muss einem ja gesagt werden, wie man sich platzieren muss, welche Position man einnehmen muss, wann man pressen muss, wann man hecheln muss, wann man atmen muss. Nein, das ist alles, in uns Frauen, in unserem weiblichen Urwissen drin. Und der Körper zeigt es dir in jedem Moment, was zu tun ist. Und ich habe gemerkt, unter der Geburt, wann immer ich wieder so ein bisschen abgeschweift bin, nur so ein bisschen in meinem Verstand, habe ich gemerkt, wie es wieder ein bisschen schwerer wird. Also je mehr wir es schaffen, gerade als Frauen, weg vom Verstand, rein ins Gefühl, rein ins Körpervertrauen, rein in die Intuition, desto mehr ziehen wir Kraft aus allem, desto mehr ermächtigen wir uns, desto mehr sind wir im Flow mit uns selbst und mit dem Leben. War immer für mich wieder das perfekte Beispiel und der größte Beweis dafür, dass es so funktioniert. Weg von der Kontrolle hin zum Vertrauen. Und das alles ist Weiblichkeit, ja, das alles sind weibliche Qualitäten. Und ja, jetzt habe ich hier einfach mal fast eine Stunde schon erzählt. Und wenn irgendjemand hier bis zum Ende dran geblieben ist, wow, Chapeau, wirklich. Das war wirklich so meine ganz private, persönliche Geschichte. Und ich könnte noch so viel mehr erzählen, jetzt auch vom Wochenbett und von allem drum und dran. Aber ich glaube, ich habe das Wichtigste, was ich alles so erzählen wollte, jetzt hier reinpacken können. Und ich hoffe, du bist mit mir tief gereist und konntest für dich vielleicht was daraus ziehen. Und ich habe in den letzten Tagen, als ich auch alles so Revue passieren habe lassen, auch jetzt die letzten 4 Wochen des Wochenbetts, also die 4 Wochen des Wochenbetts, die ich jetzt hatte, so, habe ich dann so verstanden, wie wieder verstanden, nicht, dass es was Neues wäre für mich. Ich habe wieder noch mal mehr und noch mal tiefer verstanden, wie wichtig meine Arbeit ist, wie wichtig es ist, das zu teilen, wie wichtig es ist, meine Tools zu teilen, meine Erkenntnisse zu teilen. Jede Frau, die das möchte, daran teilhaben zu lassen, in Form von allen möglichen Dingen, in Form von diesem Podcast hier, in Form von Inputs auf Instagram, in Form meiner Membership, die ich habe. Und als ich dann heute Morgen unter der Dusche stand, ist mir dann eingefallen, ich habe auch noch diese beiden wundervollen Kurse, Sacred Moon und Zyklusmagie. Der eine Kurs ist für die Menstruation. Genau das, was ich zu Beginn erzählt habe, dass wir lernen oder wir können nämlich diesen Moment, den die meisten von uns verpasst haben, diesen bewussten Wechsel vom Mädchen zur Frau, den können wir rekonstruieren, da können wir wieder zurückgehen, wir können das heilen, wir können das nachholen. Ja, wir können das nachholen. Und wir können in diesen Moment zurückgehen, in dem wir unsere Menstruation erhalten haben oder bekommen haben zum ersten Mal. Und wir können unseren Bezug zur Menstruation komplett verändern. Du kannst lernen, deine Menstruation zu lieben, sie nicht nur nicht mehr abzulehnen, sondern Kraft daraus zu ziehen, sie zu nutzen, sie zu lieben. Du kannst das lernen. Und dafür ist Sacred Moon da. Da gehen wir in drei Phasen genau da rein. Und bei Zyklusmagie geht es um den weiblichen Zyklus, der so unfassbar magisch und komplex aufgebaut ist. Und aus meiner Sicht muss wirklich jede Frau ihren Zyklus kennen. Jede Frau sollte wissen, muss wissen, wie ihr Zyklus funktioniert. Denn wir sind zyklische Wesen, wir leben zyklisch. Wir haben nicht in jedem Moment des Monats die gleiche Energie. Und alles hängt mit unserem Zyklus zusammen. Jede Zyklusphase ist für was anderes da. Und das geht noch viel tiefer, du Liebe, aber das würde jetzt auch wieder viel zu viel Zeit in Anspruch nehmen hier. Ich habe deshalb diese beiden Kurse letzten Sommer kreiert und die sind noch da, die sind wundervoll, die sind unfassbar wertvoll, deep, transformierend, bringen dich in diese Körperliebe, vor allem ins Körpervertrauen, ja, und dadurch natürlich auch in die Körperliebe. Und was ich jetzt entschieden habe, ist, dass ich ab heute, also ab dem, welchen haben wir jetzt? Ab dem 11. Mai für 10 Tage gibt es eine Aktion und zwar mega, mega, mega Angebot, ja. Es gibt Zyklusmagie, das ist nämlich eigentlich 444 Euro, gibt es zum halben Preis für 222 Euro, kannst du die Zyklusmagie holen. Jetzt, ab heute für 10 Tage. Und Sacred Moon ist bei 149. Das ist schon sehr, sehr, sehr tief, der Preis an sich überhaupt. Den habe ich überhaupt schon so tief angelegt, weil einfach das ein absolutes Must-Have aus meiner Sicht für jede Frau ist, weil sich jede Frau in ihre Menstruation verlieben muss. Aus meiner Sicht. Und jetzt nochmal günstiger, nämlich zu 99 Euro Sacred Moon. Oder beides im Bundle auch nochmal vergünstigt. Und zwar für 299 Euro, beide zusammen. Ich packe dir die Preise und alles noch hier unten rein, da kannst du noch mal reingucken und natürlich auch die Links zur Buchung. Ich lade dich so sehr ein, wenn du die Kurse nicht eh schon hast, denn das beides zu wissen und im Leben anzuwenden, bringt dir so, 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 oder lässt dich einfach so einen Riesensprung vorwärts machen auf deinem Weg des Findens, Wiederentdeckens deiner weiblichen Urkraft. Und jetzt höre ich aber auch wirklich auf zu erzählen. Danke so, so, so sehr, dass du zugehört hast, dass du dran geblieben bist. Ich drücke dich aus der Ferne. Bis zum nächsten Mal. Deine Mella.